In ihrem neuen Roman mit dem Titel Macht wirft Karin Duwe einen Blick in das Jahr 2031 und erzählt von einer bedrohlichen Welt, von extremen Gruppen, die gewalttätig aufeinander zugehen, von einer gespaltenen Gesellschaft und bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Alles ganz weit weg. Wenn man sich anschaut, dass extreme Parteien in Europa wie die FPÖ in Österreich über 30% der Wählerstimmen auf sich vereinen und auch die AfD in Deutschland einen rasanten Zulauf hat, dann scheint das, was Karin Duwe beschreibt, gar nicht mehr in so weiter Ferne zu sein. Die Autorin Karin Duwe ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Erschreckt Sie das, wenn Sie die reale politische Entwicklung zurzeit verfolgen, wie nah das Ihrem Bild einer Gesellschaft im Jahr 2031 schon kommt?
Das erschreckt mich sehr. Ich hatte auch überhaupt nicht die Absicht, jetzt einen Zukunftsentwurf nah an der Realität zu machen. Das ist ja schließlich ein Roman, das sollte ein Krimi, der eben halt in der Zukunft spielt, weil mir das so gut in Kram passt. Und das habe ich mir alles so hingelegt, wie das für die Handlung ideal ist, dass das jetzt tatsächlich so aussieht, als wenn es so kommt, bestürzt mich sehr.
Wieso passiert das so? Wieso haben die extremen Gruppen in ihrem Buch und auch in der Jetztzeit so einen großen Zulauf?
Ich glaube, Perspektivlosigkeit ist immer ein großer Grund, dass die Menschen nicht mehr innerhalb der Gesellschaft für sich eine Möglichkeit sehen, eine bestimmte Wertschätzung oder Bedeutung zu erhalten und dass sie sagen, okay, dann muss die ganze Gesellschaft geändert werden, damit ich wieder meinen Platz darin finde.
In Ihrem Roman steht Sebastian Bürger im Mittelpunkt. Wer ist das?
Sebastian Bürger ist jemand, der früher sehr viel in ökologischen Vereinen und Parteien unterwegs war, der bei Greenpeace war, bei Footwatch, der sich unheimlich engagiert hat und der jetzt, also im Jahre 2031, als er mitkriegt, dass die Welt vielleicht noch 5 Jahre bestehen wird, plötzlich alle seine Werte über den Haufen wirft und beschließt, Mensch, jetzt will ich beim großen Apokalypse-Buffet auch mitmachen. Jetzt will ich mir alles das holen, was ich haben könnte, worauf ich bisher immer verzichtet habe.
Soweit alles nachvollziehbar. Also das ist ja kein dummer Kerl. Jetzt gibt's aber eine Sache, wo wir nicht mehr mitgehen können bei diesem Sebastian Bürger.
Ja, das hoffe ich sehr, dass er seine Frau im Keller gefangen hält, weil er sagt, er will auch irgendwie als Mann über Frauen herrschen. Das würde ihm zustehen. Das wäre schon immer so gewesen auf der Welt und überall auf der Welt ist es eigentlich so. Und nur er muss gerade hier in diesem kleinen Bereich lokal und auch zeitlich leben, wo in diesem Buch jedenfalls im Jahre 2031 die Frauen halt einen ganz großen Anteil an der Regierung stellen. Das ist so eine Mischung aus SPD und feministischer Partei, was jetzt nicht so ganz der Entwicklung der Gesellschaft heute entspricht. Also es gibt auch schon Unterschiede mit dem Buch. Da sagt er sich eben, nee, das ist irgendwie Pech, dass ich ausgerechnet in dieser Zeit leben muss. Ich möchte es gerne anders haben und jetzt diese letzten paar Jahre, da will ich auch nicht mehr daran denken, dass es anderen gut geht und irgendwie für eine gerechte Welt oder für Werte eintreten, sondern jetzt sorge ich dafür, dass es mir gut geht. Und leider beinhaltet das für ihn eben auch dafür zu sorgen, dass es seiner Frau nicht so gut geht.
Und das sind ja sadistische Züge in diesem Sebastian Bürger, den wir einerseits als ganz normalen Bürger kennenlernen, der besucht ein Abi-Treffen, ein ehemaligen Treffen, der hat auch eine Liebesaffäre. Aber wie geht das zusammen? So ein ganz normaler Bürger, der uns gar nicht auffallen würde und dann dieses Sadistische, dass er im Keller versteckt seine Frau angekettet.
Das kennen wir doch immer wieder, wann immer irgendwo ein Verbrechen geschieht, stehen plötzlich die Nachbarn vor der Kamera und sagen, das hätte ich nie gedacht bei uns im Ort und jetzt der Nachbar. Also ich glaube, selbst ein Serienkiller kann nicht 24 Stunden am Tag lang böse und Serienkiller sein, sondern geht auch mal Brötchen kaufen, macht einen netten Witz, ist da vielleicht sogar ganz charmant. Das geht sehr gut beieinander. Wir alle haben ja oftmals so mehrere Leben, die wir parallel führen. Nicht ganz so extrem, wie das jetzt der Sebastian macht. Aber dass wir einerseits irgendwie sagen, wir finden Tiere ganz niedlich und trotzdem hauen wir uns abends einen Schnitzel rein. Also mit solchen Diskrepanzen leben wir ja alle.
Ist es die Ambivalenz, die Sie da fasziniert hat oder warum haben Sie sich diesem Thema angenähert?
Also mich hat das schon fasziniert, wie sehr das die Menschen aufwühlt, solche Fälle wie der Natascha Kampusch oder dem Fritzl, also beides aus Österreich. Habe dann aber gemerkt, dass das, was mich dabei am meisten interessiert, jetzt nicht dieses Abgründige ist, dieses Entsetzliche, die Fassungslosigkeit, mit der man davor steht, sondern dass es da ja auch gewisse Schnittmengen gibt mit dem eigenen Verhalten und mit Verhalten der Gesellschaft. Also mich hat das Normale an dem Abnormen interessiert.
Welche Schnittmengen gibt es da mit einem Menschen, der seine eigene Frau im Keller ankettet.
Dabei geht es ja letztlich um Kontrolle. Also es geht darum, jemanden zu kontrollieren, dass derjenige machen muss, was man will. Und da brauchen wir gar nicht jetzt in fremde Länder zu gucken, also jetzt in islamischen Ländern, in den Arabischen Emiraten, wo man eben sagt, nee, Frauen dürfen hier irgendwie keinen Zutritt haben zu allem Möglichen. Da haben die Frauen ja, glaube ich, erst vor 2 Jahren das Wahlrecht bekommen oder vor einem Jahr. Wir hängen irgendwie die Frauen zu, wenn sie auf die Straße gehen. Also alles, was uns ganz seltsam erscheint, wenn es eine Einzelperson macht, wenn jemand eben sagt, nein, meine Frau darf nicht auf die Straße, niemand soll sie sehen, ich hänge ihr ein Bettlaken rüber, dann sagt man, ja, das ist ein Fall für den Psychologen. Und wenn das eine ganze Gesellschaft macht und das irgendwie begründet, religiös begründet oder traditionell begründet, dann sagt man, naja, da muss man eben auch Zugeständnisse machen, das ist so in diesen Gesellschaften. Oder wir brauchen gar nicht so weit zu gucken, wenn wir uns einfach anschauen, wie das bei uns noch im Jahre 1970 oder in den 50er Jahren aussah, wo ein Mann einfach über den Aufenthaltsort einer Frau bestimmen durfte oder bestimmen durfte, ob sie überhaupt arbeiten darf. Also muss man sich ja vorstellen, im Jahre 1970, dass da ein Ehemann in einem Büro auftaucht und sagt, guten Tag, meine Frau arbeitet bei Ihnen zu Hause, der Haushalt, da geht alles drunter und drüber, ich lasse mir das nicht länger bieten, ich nehme sie jetzt mit, sie darf hier nicht arbeiten. Das ist ja, hat ja was von Sklaverei, das hat was von Kontrolle, das ist ja nicht ein Miteinander umgehen auf Augenhöhe.
Sie schildern das so, als dass es das in allen Kulturen gibt, auch in allen Zeiten gegeben hat. Ist das denn ein Naturgesetz, dass der Mensch, der Mann, ein Biest ist, das Spaß daran hat, Frauen zu unterdrücken?
Naturgesetz würde ja auch heißen, dass da eine gewisse Berechtigung drin besteht. Ich glaube, dass es einfach so ist und dass es jetzt auch gar nicht so wichtig ist, rauszukriegen, hat das was mit der Biologie, mit einer größeren Aggressivität zu tun, mit einer größeren Gewalttätigkeit, einer größeren Rücksichtslosigkeit oder ist das rein gesellschaftlich tradiert, dass sich die Menschen das angewöhnt haben. Ja, wir müssen uns irgendwie klar werden, dass es so ist. Und dass diese Werte, die wir heute haben, dass die eben nicht so selbstverständlich sind, wie sie uns vorkommen, dass wir eben eine Art Gleichberechtigung haben und dass wir eine liberale Gesellschaft haben. Das sind alles Dinge, die erst seit wenigen Jahrzehnten bestehen und die jederzeit wieder über den Haufen geworfen werden können.
Also lässt sich dieses, dass es so ist, wie Sie gerade sagten, domestizieren?
Ja, aber möglicherweise ist das sehr viel leichter, in einer wirtschaftlich blühenden Situation, in einer Gesellschaft, die nicht besonders viel Probleme hat. Je mehr Ängste es in einer Gesellschaft gibt, je weniger Perspektiven es für junge Leute gibt, je schlechter die finanzielle Lage ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man plötzlich wieder sagt, na Mensch, früher war alles besser und das ging doch auch gut. Und warum sollen wir Rücksicht nehmen? Warum sollen wir sowas wie Gleichheit anstreben? Dass das plötzlich wieder so als Luxusgut gesehen wird.
Religionen helfen in ihrer Zukunftswelt auch nicht weiter. Religionen sind totalitäre Systeme und die Sehnsucht des Menschen nach Religion ist die Sehnsucht des Menschen nach totalitären Systemen. So schreiben Sie das in Ihrem Buch. Das ist ein Religionsbegriff, der mir etwas mittelalterlich erscheint und nichts von einer befreienden Kraft des Glaubens in sich hat. Ist das auch Ihre persönliche Meinung?
Aber die Kraft des Glaubens besteht ja auch darin, zu glauben, dass es absolute Wahrheiten gibt. Und da liegt natürlich eine Gefahr drin, dass man einfach eben sagt, nee, ich muss jetzt nicht zweifeln. Es gibt ein paar Dinge, die sind für mich einfach unbezweifelbar und da verlasse ich mich drauf. Das hat den Vorteil, dass bestimmte Dinge auch gelten, dass man eben sagt, so hier, du darfst nicht töten, das gilt und das hat eine ganz andere Durchschlagkraft, als wenn man darüber diskutieren würde. Aber andererseits, wenn plötzlich wieder jemand sagt, also der Religionsvertreter, doch, in dem Fall darfst du töten, dann gilt auch das wieder absolut. Es geht halt immer um Wahrheiten dabei. Und das ist fatal. Und das ist jetzt so ähnlich wie in der Politik, dass so extreme Gruppen, die plötzlich sich so abspalten, immer mehr werden, dass gleichzeitig die großen Parteien und die großen Religionen sehr viele Wähler verlieren oder sehr viele Gläubige verlieren und dann sagen, ah, jetzt müssen wir vielleicht diese Gruppen dann doch wieder mit reinnehmen, damit wir überhaupt noch funktionieren können. Und dass dadurch plötzlich solche extremen Meinungen wieder in eigentlich ganz moderate Parteien oder Religionen Einzug halten und dann auch eben als absolute Wahrheiten verkündet werden.
Das ist aber ein Religionsbegriff, der jetzt kein dynamischer Religionsbegriff ist, so wie wir ihn modern verstehen. Der dynamische Religionsbegriff meint ja eben, dass eine Religion sich immer zweifelnd weiterentwickelt und eben jede Wahrheit aufs Korn nimmt und hinterfragt aus diesem zweifelnden, suchenden Weiterdenken.
Ich glaube, das sehen sehr viele Gläubige ganz anders. Die suchen einfache Wahrheiten Und eine Religion, die sagt, das ist so, ist ganz, ganz attraktiv für solche Leute.
In Ihrem Buch geht es ja darum, das ist so ein hedonistischer Ansatz, den Sebastian Bürger lebt. Er sagt, ich und jetzt und zwar sofort, weil die Welt bald untergeht.
Ja.
Das ist seine Lebenswelt. Funktioniert aber auch nicht, weil auch am Ende Ihres Buches dann alle übereinander herfallen.
Ja, das funktioniert auch nicht, das stimmt. Die Perspektivlosigkeit ist für jeden schrecklich, egal ob man religiös ist oder nicht. Religiöse Gruppen bekommen dann eher noch Zulauf, weil eben durch diese Perspektivlosigkeit eine Perspektive jenseits des Diesseits plötzlich wieder ganz, ganz hoch im Kurs stehen würde. Aber das hieße eben auch nicht, dass man dann irgendwie diese Zeit wertschätzt oder sich in dieser Zeit besonders gut benehmen muss, sondern es geht dann nur noch darum, sich auf diese Zeit danach vorzubereiten und wehe, das passiert dann nicht. Dann hat man wirklich aufs falsche Pferd gesetzt.
Aber konsequent zu Ende gedacht, leben wir alle in einer gewissen Perspektivlosigkeit, weil wir alle mit dem Skandal des Todes leben müssen, oder?
Genau. Wenn man davon ausgeht, dass es kein Skandal ist, dann schätzt man vielleicht das Leben vorher nicht so wert, wie es das verdient. Weil man immer sagt, Mensch, es gibt noch Nachschlag, es wird noch mal was kommen hinterher, dann muss man eigentlich jetzt in dieser Welt nicht alles herausholen, was darin ist. Oder man kommt sogar auf solche merkwürdigen Ideen, wie sich in die Luft zu sprengen, weil es dann später vielleicht was viel Besseres kommt, als das, was man hier jetzt kriegen könnte.
Ja, aber das sind so Naseweisheiten, wenn man sich das so, was später kommen könnte, so als eine Welt vorstellt, die ja auf diese naive Art und Weise direkt mit unserer korrespondiert. Das kann
ja, aber das
ernst
tun
nehmen.
Menschen doch. Also das ist doch genau das Problem, was wir im Moment haben, dass da eine Menge junger Menschen sagen, ich bin bereit, mich zu töten, denn da kommt noch was viel Besseres. Ich glaube nicht, dass jemand ein Selbstmordattentat machen würde, wenn er davon ausgehen würde, dass danach nichts mehr kommt. Sondern dieser Glaube, dass es noch nicht zu Ende ist, sondern dass es danach eine Art Belohnung gibt und dass man hier ganz merkwürdige Dinge tun muss, um dann im Jenseits eine große Belohnung zu kriegen, das ist doch das Fatale daran, wenn man an solche überirdischen Dinge, an Götter und Dämonen und Teufel glaubt, dass man dann plötzlich das nicht mehr wertschätzt, was man real vor Augen hat.
Das ist ein Religionsbegriff, ja, der jetzt kein aufgeklärter Religionsbegriff ist, aber ich gebe Ihnen recht, die Gefahr besteht natürlich immer, dieses Abdriftens in Extreme, sowohl in der politischen als auch in der religiösen Kultur. In Ihrem Buch am Ende kommen Sie doch zu einem Schluss, der die ganze Misere des Menschseins noch einmal erklärt. Es gibt zu wenig Liebe und Aufmerksamkeit auf der Welt, zu wenig für alle Menschen. Selbst ein Ingo Dresen, so heißt einer der fiesen Typen in Ihrem Buch, braucht mehr Liebe, als er verdient, schreiben Sie. Er holt sich diese Liebe als Aufmerksamkeit dann eben mit unlauteren, unmoralischen Mitteln. Ist es das? Gibt es zu wenig Liebe?
Wir alle brauchen mehr Liebe, als wir verdienen. Ich wundere mich immer jetzt, also gerade wenn man jetzt sich in Deutschland umguckt, wie viel Hass es gibt, dass die Menschen sich fürchten, kann ich verstehen, wenn plötzlich unheimlich viele Flüchtlinge kommen. Dass man große Sorgen hat, was hat das möglicherweise auch für mich für Konsequenzen? Aber dass die Folge daraus ist, sein Herz so zu verhärten und zu sagen, ist mir egal, was mit denen passiert, ich möchte gar nicht erst ein Risiko eingehen. Also die sollen richtig untergehen dafür, dass ich nicht das Risiko habe, dass irgendwas schlechter werden könnte. Das verstehe ich nicht. Das ist immer das, was mich, glaube ich, so auch am meisten erschreckt und erschüttert im Moment.
Gibt es vielleicht zu wenig Liebe? Wir brauchen alle mehr Liebe, als wir verdienen. Vielleicht ist einfach zu wenig Liebe da.
Dieses "Wir brauchen alle mehr Liebe, als wir verdienen" ist ein Zitat von Ebner Eschenbach. Mich hat das auch sehr beeindruckt, dieses Zitat, weil ich wirklich glaube, wir wollen das alles haben und wir denken auch immer alle, wir verdienen das und kriegen das irgendwie nicht. Aber es hat gar nichts damit zu tun, ob wir es verdienen oder nicht verdienen und wie nett wir sind. Wir brauchen es ganz, ganz dringend. Also Liebe auch jetzt im Begriff von Wertschätzung, von Anerkennung, dass das, was wir tun, irgendeine Bedeutung hat oder die Leute das toll finden, was wir machen. Und dass man damit einfach auch die Leute da von der Straße kriegen könnte, wenn es eben Perspektiven gäbe und wenn die in der Lage wären, irgendwo so ihren Platz innerhalb der Gesellschaft zu finden, dass sie sich aufgehoben fühlen und dass sie sich als Teil dieser Gesellschaft fühlen können. Und dass das eben nicht mehr funktioniert, das ist eine riesengroße Gefahr.
Zitat ist noch ein anderes Stichwort. Ganz zu Beginn Ihres Buches zitieren Sie Konfuzius. Mit Frauen und Untertanen umzugehen ist äußerst schwierig. Was hat es mit diesem Zitat auf sich?
Ja, weil Konfuzius ist ja immer das Tollste und Weiseste, was man so zitieren kann. Und ich finde dieses Zitat in sich schon so infam, das Gleichsetzen von Untergebenen und Frauen, dieser Hohn eigentlich und diese grundsätzliche Haltung, dass man irgendwie mit Menschen umgehen muss, die unter einem stehen. Also diese Voraussetzung, es gibt eben Leute, die sind nicht so toll, wie ich es bin. Und das ist jetzt echt schwierig, mit denen umzugehen. Also dieses ganze Elend der Selbstüberschätzung, die ganze Not, die das verursacht, das ist darin schon alles so wunderbar begriffen. Und das eben bei so einem klugen Menschen wie dem Konfuzius.
Naja, dann scheint er nicht so klug gewesen zu sein.
Ach doch, 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 das gibt ja noch viel Schlimmere. Das ist irgendwie wirklich auch das Tragische, dass selbst die klügsten Köpfe oftmals so einen ganz blinden Fleck in der Wahrnehmung haben, wenn es darum geht, die eigene Position einzuschätzen. Also wenn es darum geht, sich selbst irgendwo einzuordnen, da neigen die meisten Menschen dazu und eben auch die Klügsten, sich irgendwie so ein bisschen besser zu sehen, als sie eigentlich wegkommen könnten.
Vielen Dank, Karen Duwe. Macht, so heißt ihr neues Buch. Ein erschreckendes Buch, höchst lesenswert und oft beängstigend aktuell. Erschienen ist das Buch im Verlag Galliani Berlin. Es hat 415 Seiten und kostet 22 Euro. Danke.
Gern geschehen.